Läuft. So, ich wollte heute einen Teil aus dem Kolosserbrief durchnehmen. Durchnehmen ist eigentlich eine Predigt halten. Aber einen kleinen Einleitungsteil, der eher vielleicht aus einer Bibelschule erinnert, einfach um so ein bisschen Hintergrundinformationen noch zu liefern. Kolosserbrief, weiß jemand, Kolosse, weiß jemand, wo das ist? Ja, fast. Türkei. War jemand schon mal in Pamukkale? Das ist diese weißen Kalkwasserbecken, die, genau. Das ist sehr schön. Das ist ganz, ganz in der Nähe von Kolosse, ungefähr 25 Kilometer. Also mittendrin irgendwo. Es war eine kleine, unbedeutsame Stadt, hatte allerdings eine Nachbarstadt, die eher bekannt ist, Laodicea. Wo kommt die noch vor? Sehr gut. Die war größer, reicher, einflussreicher. Und die lagen relativ dicht zusammen. Wer die Gemeinde in Kolosse gegründet hat, ist nicht so ganz klar. Es wird vermutet, dass es Epaphras war. Der wird in dem Brief erwähnt. Das ist ein Gläubiger aus der Stadt. Paulus war es auf jeden Fall nicht. Ja, die Gemeinde dort bestand eigentlich wie in ganz, ganz vielen Gemeinden aus einer Mischung aus ehemaligen Heiden, die Christen geworden sind, und ehemaligen Juden, die dann praktisch Christen geworden sind. Und immer in diesen Mischungen gab es natürlich auch immer Spannungen. Es gab philosophische Einflüsse, es gab auch die Juden, die ihre Traditionen irgendwie auch mit in das Christentum hineinzwängen wollten. Und das war dort auch nicht anders. Paulus, Paulus, der ist klasse, der hat ein solches Herz für die Gemeinden gehabt, der saß wahrscheinlich im Gefängnis und hat aber trotzdem gesagt, Mensch, ich möchte, dass es euch gut geht, der hat gebetet. Und sein Herz war immer bei den Gemeinden, ihn zu stärken und ihnen was mitzugeben. Und Anlass war hier auch halt, dass es Gefahren gab, insbesondere durch diese philosophischen Strömungen und auch durch das Judentum. Wobei es bei diesen philosophischen Strömungen jetzt nicht unbedingt Dinge waren, die die Christen komplett aus ihrem Glauben gezogen hätten, sondern dass es so in ihren Glauben so reinkriechen wollte. Also letztendlich eine Veränderung der Glaubensgrundlagen. Dieser gnostische Einfluss, das kam zwar alles erst so ein bisschen später, aber das könnten durchaus schon Anfänge gewesen sein, dass man ja mit Erkenntnissen, die man dazu gewinnen muss, dass das so in die Gemeinden reingekommen ist. Ja, das einfach kurzer Umriss, Kolosserbrief. Übersetzungen gibt es heute sowieso nicht, ne? Weiß nicht. Was? Nichtsdestotrotz kannst du ja die englischen. Ja, Titel der Predigt ist Zurück zu den Wurzeln. Back to the Roots. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Sich zu erinnern, wie war es denn mal? Oder wo kommt man denn her? Oder was sind denn die Anfänge? Und wir hatten vor, Silvia, wann war das? Das Treffen über die Identität. Vor 3 Wochen? 3, 4 Wochen? Naja, wir haben uns auf jeden Fall darüber unterhalten, was ist denn so unsere Identität als Gemeinde? Was macht uns denn aus? Was ist denn, wer sind wir denn? Und ich bin in solchen Fragen dann nicht unbedingt so gut. Das, was mir eingefallen ist, ist, naja, eigentlich finde ich die Studien super. Nicht, dass wir uns definieren über die Studien, aber ich denke, dass in den Studien, finde ich zumindest, ganz, ganz viel drin enthalten ist, was uns auch wirklich ausmacht. Weil wir suchen ja auch andere Menschen und lehren sie erstmal das, was das, was da drin ist. Ein Großteil, und wo wir sagen, das ist wirklich etwas Wichtiges. Oder auch wenn man mal guckt in unser Glaubensbekenntnis auf unserer Internetseite, das hat ja auch relativ viele Parallelen. Und ich habe jetzt in dieser Predigt, werdet ihr merken, die eine oder andere Stelle aus den Studien einfach mal mit einfließen lassen, mit dem Hintergrund Back to the Roots. Der Text stammt aus dem Kolosserbrief 2 ab Vers 6. Ich habe hier die neue Genfer Übersetzung benutzt. Wenn ihr in anderen Übersetzungen lest, werdet ihr feststellen, dass die neue Genfer Übersetzung dort in ihrer Ausdrucksweise etwas blumiger ist. Es ist auch durchaus etwas mehr Text, als die anderen Übersetzungen hergeben. Ich habe mich jetzt trotzdem an diesen Wortlaut gehalten und schweife immer so ein bisschen in die eine oder andere Richtung. Wie gesagt, wenn ihr die in den anderen Übersetzungen lest, dann stehen da vielleicht nur zwei kurze Sätze, wo ich hier jetzt viel mehr rausmache. Ich lese erst einmal vor. Kolosser 2, Vers 6. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest. Lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Ja, diesen Abschnitt habe ich mir mal rausgepickt. Und er fängt an und erinnert sie, ihr habt die Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Ich mache das heute, wir sind ja in einer kleinen Runde hier, ich mache das so ein bisschen interaktiv. So verhindere ich, dass bei dem warmen Wetter der ein oder andere einnickt. Ja, was ist denn das für eine Botschaft, von der ihr hier redet? Wer kann die Botschaft in drei knackigen Sätzen zusammenfassen? Vielleicht auch vier. Genau die Botschaft, die wir heute auch verkünden sollen. Es gibt einen Gott, der Gott hat die Menschen gemacht, der Mensch hatte eigene Pläne, hat sich von Gott abgewandt, hat gesündigt. Die Sünde ist das große Problem. Gott hat einen Weg gefunden, das wieder gerade zu richten. Das muss der Mensch akzeptieren. Und dafür ist Jesus auf die Welt gekommen und ist gestorben. Daran erinnert ihr sie einfach nochmal. Die Botschaft, die euch verkündigt wurde, der habt ihr aber auch Glauben geschenkt. Nicht nur allein einen reinen Kopfglauben, sondern ich denke auch halt praktisch. Weil er fährt dann fort und habt euch Christus als dem Herrn unterstellt. Also sie haben gesagt, Jesus ist der Herr. Freiwillig, sozusagen nicht mehr sie selbst waren ihr eigener Herr, sondern Jesus ab jetzt. Und wenn so ein Wechsel stattfindet, dann heißt es auch immer, dass man etwas aufgeben muss. Ja, Man hat vorher sein Leben so eingerichtet, wie man wollte. Man hat die Entscheidung getroffen, wie man sie für richtig hielt, wie sie einem am besten in den Kram passten. Und das hat sich halt geändert. Und das hat sich bei uns auch geändert. Und ich würde gern, dass ihr mal kurz darüber nachdenkt, wenn ihr euch zurückerinnert an eure Zeit, wo ihr diese Botschaft gehört habt und die Entscheidung getroffen habt, Jesus ist mein Herr. Was war denn so das, was ihr aufgeben musstet, was ihr aufgeben wolltet dann letztendlich auch? Was waren denn das für? Also ich will jetzt nicht hier alles hören, aber einfach nur mal kurz nachdenken. Wer will, kann auch gerne was sagen, ja? Platt?
Darf man?
Ja. Man darf.
Also das Praktische ist ja, dass bei mir war es primär damals die Entscheidung zu treffen, meinen Eltern recht zu geben. Und wahrscheinlich für mein Herz generell so diese Sicherheit aufzugeben, recht zu haben. So, darauf quasi zu beharren und damit mein Recht einzufordern. Sondern das Jesus zu unterstellen, zu sagen, okay, ich muss nicht recht haben. Und zu schauen, was ist ihm wichtig. Und so war es für meine Eltern damals, zu denen hinzugehen und sagen, ja, also ich habe Mist gebaut und ja, also mich dafür zu entschuldigen, ohne dass ich deren Teil dann in den Fokus stelle und sagen, ja, aber ihr, sondern einfach sagen, nee, aber ich möchte wirklich Frieden hier stiften. Das ist mir wichtiger, weil das Gott wichtiger ist.
Okay.
Also, wenn ich daran denke, was ich aufgeben musste, oder wollte, für mich war meine eigene Weisheit und Unabhängigkeit. Weil ich habe erstmal die Bibel gelesen mit den Christen und erst wollte ich beweisen, dass ich keinen Gott brauche. Dass ich mein Leben auch ohne Gott schaffe. Und dann habe ich viel davon, was ich mir als Ziel gesetzt habe, auch geschafft und erreicht. Und ich habe mich sehr leer gefühlt. Und eigentlich hat Gott gewonnen. Ich musste aufgeben, dass ich Gott brauche.
Ja. Also ich denke mal, jeder hat irgendwie was gehabt. Ich habe auch wenn das jetzt nicht so herausragend ist, aber für mich war früher so dieses, ich war so ein Weltenbummler, ich wollte mal in andere Länder und unabhängig sein, frei sein. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, okay, das funktioniert dann nicht mehr so. Ich werde sesshaft Teil einer Gemeinde und manchmal kommt das immer noch so hoch. Es war so ein Verlust von Freiheit, den ich gespürt habe. Aber ist es okay. Und Jesus sagt das auch in Lukas 9, Vers 23. Da sagt er, nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Und das ist letztendlich nicht mehr etwas, was wir am Anfang mal gemacht haben, sondern Jesus erwartet es letztendlich das Leben lang. Er sagt sogar nicht nur das Leben lang, sondern dann auch noch sogar jeden Tag. Nicht, dass wir jeden Tag so Grundsatzentscheidungen treffen müssen, aber ich glaube, er will, dass wir, wenn wir sagen, er ist unser Herr, dass das ein Leben lang immer wieder neu passiert. Und stell dir jetzt mal vor, du sitzt wie vor x Jahren in einer Studie. Und dir würde die Frage gestellt, was müsstest du heute aufgeben? Gibt es da vielleicht heute was du vielleicht genauso aufgeben müsstest? Ja, und wenn die dann vielleicht noch so ein bisschen bohren, ja, erzähl doch mal. Denk mal kurz drüber nach, ob es da was gibt. Aber wie gesagt, das muss jetzt hier nicht öffentlich sein. Ja, einfach nur für dich. Weil letztendlich, es hört ja nicht auf, dass Jesus diesen Anspruch an uns erhebt. Dass er, wir wollen, dass er unser Herr ist. Und wenn unsere Wünsche damit nicht zusammenpassen, dann stehen wir letztendlich immer wieder neu vor der Wahl. Okay, was muss ich aufgeben? Ja, zu Jesus als Herr fällt, ist mir dann noch eine andere Stelle eingefallen, in Lukas 19, Vers 12. Die ist etwas länger, die lese ich aber trotzdem mal ganz vor. Ein Gleichnis von Jesus. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem 1 Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere gebracht. Auch ihn lobte der Herr. Du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Doch der nächste, der kam, erklärte, hier hast du deinen Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn einfordere, wo ich nichts angelegt habe, und ernte, wo ich nichts gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Denn hätte ich es nach meiner Rückkehr mit Zinsen einfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihn das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfund hat. Aber Herr, wandten sie ein, der hat doch schon 10. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche. Holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Ja, es ist eine heftige Geschichte, aber letztendlich auch eine total inspirierende Geschichte, weil er vertraut ihnen etwas an, er gibt ihnen etwas in die Hand und sagt, hier, tut etwas damit. Und ich stelle mir das dann so vor, dass Gott das mit uns jetzt heute genauso macht. Er gibt uns etwas in die Hand, er sagt, hier sind Talente. Was auch immer das in deinem Leben sein mag. Aber wir sind letztendlich diese Leute, die etwas von Gott bekommen haben. Und er sagt uns heute auch, handelt damit, tut etwas. Ja, ich bin euer Herr und ihr wollt, dass ich euer Herr bin. Und das ist der Auftrag. Und das Interessante ist aber, zumindest hier in dem Gleichnis, sagt er gar nicht so explizit, wie sie das ganz, ganz genau machen sollen. Und er sagt ihnen nur, handelt damit. Und ich denke mir, die haben unheimlich viel Freiheit gehabt, wie sie das einsetzen. Sie mussten sich aber letztendlich dann auch selber hinsetzen und überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier das Geld oder was auch immer das war. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und ich glaube, dass diese Frage müssen wir uns auch stellen. Ja, wir haben Talente bekommen. Und wir müssen uns jeder für sich hinsetzen. Okay, wie ist denn jetzt mein Plan? Was mache ich denn jetzt mit dem, was ich bekommen habe? Weil irgendwann wird er wiederkommen und fragen, Vlad, was hast du denn gemacht mit den Talenten? Und Boris, wie hast du es eingesetzt? Das Schöne ist aber auch, an einer anderen Stelle sagt Jesus, dass wir nicht mehr seine Knechte sind, sondern er nennt uns dann seine Freunde. Seine Jünger sind dann immer weiter gewachsen auch. Und er sagt ihnen das, ihr seid jetzt nicht mehr meine Knechte, sondern ihr seid wirklich meine Freunde. Und ich glaube auch gerade dann, wenn man, wenn ein Freund es zu einem sagt, Mensch, hier, das liegt mir am Herzen, mach das für mich, dann doch noch umso viel mehr. Na, Mensch, das möchte ich dann auch wirklich gerne machen für meinen Freund. Ja, in Kolosser geht es weiter. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus.
Wo bist du?
Wo bin ich jetzt genau? Immer noch in Vers 6. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Also letztendlich auch wieder dasselbe. Nicht mehr so, wie du bist, wie mein Verhalten natürlicherweise ist, sondern eigentlich etwas entgegen meinem Charakter. Ja, hier vielleicht nochmal eine Frage in die Runde. Wie macht man das denn praktisch? Das, wie sieht denn das aus? Das ist ja im Prinzip auch eine Aufforderung. Wie sieht das denn praktisch aus, wenn Jesus sagt, oder wenn Paulus hier schreibt, richtet euer ganzes Verhalten nach dem aus, wie Jesus gewesen ist? Ja. Tina?
Also es gibt ja ganz viele Sachen, die man sich als Beispiel nehmen kann, aber was mich so die letzten Monate beschäftigt, ist, dass Jesus die Sachen unkonkret getan hat. Und was ich da nur als Beispiel sehe, ist, wie er sich, wie er Gott so nah ist. Um die ganzen anderen Sachen auch tun zu können. Und das ist was, wo ich jetzt mir das rausgepickt habe, so die letzten Monate. Ich möchte diese Beziehung, die Jesus hatte, mit Gott haben, weil sonst schaffe ich den ganzen Rest nicht. Das heißt, die Nähe zu Gott, das Vertrauen zu Gott, ja, die Liebe zu Gott, daraus die Stärke und Sicherheit zu nehmen. Auch.
Mhm.
Ja, für mich ist es ganz einfach und auch ganz schwer. Jeder Gedanke oder was ich sage oder was ich tue, ja, vor, ja, immer sich zu fragen, versuchen zu fragen, was würde Jesus tun, sagen, denken. Ja? Und das geht nicht leider immer oder oft, weil ich habe meine Gedanken, die gehen manchmal automatisch oder meine Taten, ja, und ich denke daran nicht nach. Ja, denke nicht nach.
Ja, die Frage kommt nicht so einfach, ja, so, ne? Ja.
Danach.
Mhm. Ja.
Also für mich ist das, wenn, also der Grund, also das Erste ist für mich wichtig zu wissen, also Jesus zu kennen, und den kann ich kennenlernen im Wort. Und dadurch, dass ich ihn kennenlerne und auch in dieser Beziehung ja auch wachse und ihn immer mehr kennenlerne, durch den Wandel auch, den alltäglichen, lerne ich mich selber besser kennen, dann ist natürlich das die Kluft zwischen dem, wenn es heißt, ich soll sein wie er. Also die ich schaue ja in diesen Spiegel, den Gott mir vorhält, und es kann sein, dass da was, dass ich da was sehe, was gar nicht Jesus like ist, sage ich jetzt mal. Und dann wiederum in der Nachfolge zu bleiben, in dieser Versöhnung, in der Gnade, also festzuhalten und da weiterzumachen.
Mhm.
Und eben in dieser Ordnung, also Gott hat ja eine Ordnung geschaffen, wie alles sein soll, damit das Ganze gebildet zusammenhält. Er ist ja eigentlich der Kaugummi, der Kitt, der alles zusammenhält. sonst fliegt alles auseinander. Also da drin zu bleiben, und das erfordert Mut. Also das ist mein Part, eben die Angst, die mit Dingen verbunden sind, ja, also wenn ich eine Schwäche, was weiß ich, du bist jemand, der redet nicht so viel, du bist eher, hältst dich zurück, wenn irgendwie was, ne? Dann durch den Geist, den wir auch gekriegt haben. Also bei mir ist es so, was in den letzten Jahren mehr geworden ist, eine Präsenz zu zeigen, überhaupt rauszufinden, mir selber bewusst zu sein, was mir gefällt und was nicht. Und das dann aber auch, also nach außen zu tragen.
Mhm.
Genau, das ist so, was mir schwerfällt. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich super doll beschwert über Sachen. Ne? Ich dachte, ist nicht so schlimm und so, lass mal. Oder hat das Essen geschmeckt? Ja, ja. Ne? Also auch ehrlich zu sein. Mhm. Das war zum Beispiel ein Übungsfeld, zu sagen, wenn das Essen nicht geschmeckt hat und der Kellner fragt, zu sagen, ja, war nicht schlecht, aber ich war von dem Leben ein bisschen enttäuscht. Ne?
Mhm.
Also das war so ein praktisches Übungsfeld.
Mhm.
Einfach ehrlich zu sein. Und ja, einfach so wie Jesus war. Der hat auch, der war jetzt nicht so plump und so, aber der hat, glaube ich, gesagt, was er sagen musste. Der hat da jetzt keine Plattform.
Ja, ja, ja.
Hat mich, ja, das verletzt den vielleicht. Ja, ist nicht so schlimm. Doch, wenn für ihn war es schlimm, dann hat er es gesagt. Ist es auch angekommen. Ne? Das wäre es jetzt bei mir zum Beispiel. Und das ist für mich ein Ausrichten. Ne? Also ein Wachsen wollen. Ja. Auch Gott zulassen, dass ich da wachse. Also ihn machen lassen. Ja. So wie Augen zu, Hand nehmen und einfach mal latschen.
Mhm. Okay. Udo, du hattest gar noch.
Ja. Wir haben ja Jesus Christus angenommen und sind belehrt worden. Durch die Schrift auch bei von anderen Geschwistern, die im Glauben weiter waren. Und dann sollen wir auch das, was wir gelehrt worden sind, danach leben.
Mhm.
Und dann ist auch wichtig, ja, dass man nicht öfters sagt, wenn man da jetzt eine Entscheidung hat, dass man sagt, ja, ja, was würde der Herr Jesus tun? Zum Beispiel, wenn mich einer sagen würde, du musst da und da eine Leitung legen, ja, da kann ich nicht sagen, was würde der Herr Jesus tun. Also das ist immer auch, was im Beruflichen ist, was ich selbst gelernt habe, da soll ich auch Entscheidungen treffen.
Ja, ja.
Und wenn ich manchmal auch den Falschen liege, dann kann ich anschließend sagen, ich habe mich vertan. Und was im Glauben aber wichtig ist, danach soll man sich richten, was Gott und was Jesus getan hat.
Mhm. Ja, ich, also es gibt sehr viel, das Thema, das Verhalten oder den Charakter nach ihm ausrichten, also es ist ein sehr, sehr breites Thema. Auf jeden Fall, was du gesagt hast, finde ich gut, ein Übungsfeld, also es ist auch immer wieder ein Üben. Auch das, was Tina gesagt hat, Gott kennenlernen, Jesus kennenlernen, und das ist das oft da, wie es weitergeht, seid in ihm verwurzelt, heißt es im Kolosser. Und ich stelle mir das vor, da ist dann wirklich so eine Pflanze und jetzt, wo ich mehr im Garten mache, sehe ich, wie fein Wurzeln und wie tief die auch werden können, und die schlingen sich so praktisch, die suchen irgendwie nach dem, was sie brauchen und versuchen so ihren Lebenssaft aus dem Boden zu ziehen. Und das, was Tina eigentlich auch gesagt hat, das fällt mir dazu auch ein, Gott zu suchen. Und es heißt ja in Jeremia, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Und da habe ich auch gemerkt, so in letzter Zeit habe ich so viel um die Ohren und es ist oft zu kurz gekommen. Ne? Und ich habe das dann immer, ja, und es ist halt einfach jetzt im Moment so viel. Und ne, jetzt habe ich eine Woche Urlaub gehabt und da habe ich gemerkt, nee, es hat jetzt nicht unbedingt an den Umständen gelegen, sondern es liegt an mir, ne, wie ich die Prioritäten setze. Und da ist mir dann halt auch der Kämmerer eingefallen in Apostelgeschichte. Ich meine, in den Studien benutzen wir das und was für eine Einstellung der hatte, der Kämmerer. Der war irgend so ein hohes Tier in einem Staat, der hat sich lange freigenommen. Na, ihr kennt die Geschichte alle, der hat diese Reise auf sich genommen und ich habe mich gefragt, ja, mit diesem Herzen suche ich suche ich dann noch Gott? Oder ich habe mir gedacht, stell dir vor, dass du sitzt in einer Studie und versuchst jemandem diese grundlegenden Dinge beizubringen und der fragt dich, ja, sag mal, wie machst du das denn eigentlich? Wie sieht das denn bei dir aus? Und ich glaube, da würde ich nicht gut dastehen. Ja? Ja? Nee, wirklich. Also. Aber es ist letztendlich auch eine ganz tolle Verheißung dahinter. Gott lässt sich finden. Ich meine, das ist unglaublich. Ich meine, wir kennen so ein bisschen von Gott, aber ich glaube, oder an anderer Stelle sagt er ja auch, wenn wir auf ihn zugehen, da geht er auf uns zu. Oder so wie beim verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn macht ein paar Schritte und Gott rennt auf ihn zu. Und so glaube ich das auch. Ne? Wenn wir uns bemühen, dann wir machen ein paar Schritte und Gott kommt auf uns zu und wir lernen ihn immer mehr kennen. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Versprechen. Ja, ja.
Dann konnte er es nach Gott zurückgehen. Er hat zum Vater.
Ja, das kann man so sehen. Es gibt aber auch Ansätze, wo man sagt, er wollte erstmal nur nach Hause, weil er es da besser hatte.
Ja, genau.
Und,
aber er hat ja auch eingesehen, dass er selbst sagte, ich bin nicht würdig, dass
ja,
ich
ja.
bin.
Ja.
Also er hat erkannt, er hat total falsch gehandelt.
Genau, letztendlich ist er zu dieser Erkenntnis gelangt, ja.
Das Herz von Gott war aber immer bereit, ihn aufzunehmen.
Genau, genau. Ja, er sagt in Kolosser weiter, baut euer Leben auf ihm auf. Und da kommt mir so das Bild, ich habe das heute Morgen, ich glaube von dir, Udo, oder vorhin gehört, dass das Fundament letztendlich, das Fundament trägt das ganze Haus. Es ist das, wenn du mit einem Haus bauen anfängst, musst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass dein Fundament gut ist. Ich merke das jetzt bei unserem Haus, das steht jetzt seit 100 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie das Fundament gemacht wurde, aber es scheint okay zu sein. Aber damit fängst du an. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, du hast das heute Morgen gesagt. Darum gleich jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Also unser Leben auf dieses Fundament aufbauen. Und davor kommt ja die Bergpredigt und der sagt ganz, ganz viel. Und sein Punkt ist eigentlich, ihr müsst es tun, was ich sage. Und das ist halt bei Jesus ganz, ganz oft, dass es ihm nicht nur ums Verstehen und Annehmen und um ein mentales, intellektuelles Zustimmen von Wahrheiten geht, sondern dass es auch darum geht, etwas zu tun. Und das ist meiner Meinung nach heute für uns auch immer wieder eine große Gefahr, das Ganze einfach so zu verkopfen. Also so ein intellektueller Glaube. Und das Herausfordernde ist dann, ja, aber was mache ich denn jetzt? Das kann, weil, oder es heißt ja auch, die Dämonen glauben auch und zittern, weil sie ihr Leben natürlich nicht danach ausgerichtet haben. Ja, er fährt weiter fort mit, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Und das Leben ist manchmal wirklich schwierig. Ich habe einmal den Spruch gehört, das Leben ist kein Ponyhof. Es ist nicht alles schön mit rosa Schleifchen. Es gibt viele Dinge auf diesem Weg, die uns abbringen können. Und da warnt Paulus vor, bleibt am Glauben, haltet am Glauben fest. Ich meine, das ist nicht die einzige Stelle, die davon spricht. Jesus selber sagt es auch, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Ja, also am Glauben festhalten. Und ich nehme das jetzt vielleicht mal vorweg in der Abfolge. Nehmt euch vor denen in Acht. Da habe ich es. die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um ein Prinzip dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Also das, was ich anfangs gesagt habe, da sind Dinge in die Gemeinde gekommen, nicht um sie irgendwie komplett aus dem Glauben sozusagen woanders hinzuziehen, aber es hatte Einfluss. Und ich glaube zwar nicht, dass diese Einflüsse, die damals da waren, dass das heute noch das gleiche Gewicht hat, diese Gnosis, das kennt ja kaum jemand, aber dennoch glaube ich, dass es auch andere Dinge gibt, die uns genauso beeinflussen können. Nicht unbedingt jetzt völlig, ich glaube jetzt gar nicht mehr, ich glaube jetzt was anderes, aber genau, aber genau, und da wollte ich mal von euch hören, was kann denn das sein? Das Dinge, die in unseren Glauben sich reinkriechen wollen. Und Tina?
Zum Beispiel, was wir jetzt schon öfters auch erwähnt haben, was ja schon seit einigen Jahren sich so in die Gesellschaft eingeschleichert hat, das mit der Toleranz. Dieser Toleranzgedanke, der sich auch sehr wohl in unseren Alltag und in unsere Gedanken und in unser Miteinander und in der Gemeinde einschleichen kann. Billige Gnade. Also einfach zu allem und jedem zu sagen, ist alles okay, Hauptsache sind lieb und nett zueinander. Wo aber das überhaupt nicht der Fall ist, wenn man in die Bibel guckt und Gnade eine Rolle spielt, aber auch zu gucken, was ist der Maßstab, wenn man ganz stark und aneinander das auch zu sagen, wenn es mal daneben geht. Also das zum Beispiel, das ist so das, was ich glaube ich so wahrnehme.
Ja.
Einmal, dass wir auch wir als Gemeinde zu nein, ist schon okay. Er ist bestimmt nicht böse gemeint oder war bestimmt irgendwas da, was den darin gehindert hat zu kommen oder keine Ahnung was, ja. Aber dann zu sagen, das ist nicht in Ordnung.
Ja, das stimmt. Ja. Ja,
gerade unser Gesetz, unsere Regierung gemacht hat, ewig für alle.
Ja. Ja.
Das ist leider so. Alle denken das, nicht alle.
Ja.
Was auch in der Gesellschaft ja zu sehen ist, dieses leistungsorientierte Denken.
Ja.
Ne? Also, du kannst ja nicht alle, es ist ja, wie ich sagen, du kannst nicht alle Pläne gleichzeitig jonglieren. Es gibt Phasen im Leben, es ist alles in, so philosophisch, aber du hast ja verschiedene Abschnitte in deinem Leben, wo du lebst. Ne? Du bist jung, Student, also was du jetzt vorhin gesagt hast, mit dem in der Studie sitzen und dann ne, sagen, okay, wie sieht das im Moment bei mir aus? Dann denkst du, okay, oder die Wald fehlt. War ja aber nicht immer so, ne, da wieder rauszukommen. Aber in dem, also ich werde nie mehr wieder die Kraft haben, die ich mit 20 gehabt habe. Ich werde auch nicht mehr die Gedanken haben, die ich mit 20 gehabt habe. Das steht auch im 1. Korinther. Wir werden alle älter. Und wir tun ab, dass was kindlich ist. Und es wird sich verändern. Das heißt aber nicht, dass es besser oder schlechter ist. Es ist, wie es ist. Und genau, das mit dem leistungsorientiert, also mit der Kraft, mit den Grenzen, die wir bekommen.
Ja, ja, absolut.
Also einen Frieden zu haben. Ja, einen Frieden zu haben, dass ich im Moment schwach bin, sei es körperlich, sei es geistig, sei es emotional, da nicht zu denken, oh je, das geht, sei es mal 50% plus in der Gemeinde ähnlich, ja, und es geht als ein Bach runter, sondern mich bemühen, dass ich mit dem, was ich habe, Gott weiß das ja auch. Ne? Und 100% sind nicht immer gleich. Also, wenn ich schwach bin, sind 100% vielleicht einfach nur da zu sein. Wenn ich stark bin, sind vielleicht 100% da vorne zu stehen, zu reden. Ja? Und, aber in all den Dingen ist Gott ja trotzdem da und hält das Ganze zusammen. Also, darauf zu vertrauen. Und was ich halt so. Ist jetzt, glaube ich, bei uns jetzt nicht so, aber das kann halt diese Ungeduld, ja, die Ungeduld, die ich sehe in der Wirtschaft, ja, das heißt Rendite und Kapital, es muss immer mehr und immer mehr und dann denkst du, ey, das kann ja nur kollabieren, ja. also so dieser Aufbau dessen betrieben wird, dass man das auch nicht im Geistlichen tut, ja, sondern sagt, okay, es ist vielleicht eine Zeit, wo es gibt ja auch, es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Im Winter ist gar nichts, da siehst du nichts, das was wächst und blüht, und trotzdem braucht die Erde diesen Winter. Das wird gar nicht anders gehen. Also es hat irgendwie alles einen Sinn, ohne, naja, wenn ich so in mich reingucke, dann hätte ich eigentlich immer gern, dass alles blüht, ne, und Erde, das fruchtbar und so. Ne, also ich komme immer mehr dazu, auch diese Phasen, wo nichts so passiert, auch schätzen zu lernen und auch wertvoll zu erachten und ein Schrittchen langsamer zu machen. Da lange ist auch gar nicht, dass da alle mit, ne? Aber ja, einfach, das ist auch legitim. Ne?
Vielleicht die Maria noch und dann.
Ja, so. Bei mir schleicht sich sehr schnell was über die Medien ein. Ganz vorneweg Fernsehen. Und selbst wenn man das nur auf die Nachrichten reduziert, weil die Nachrichten, da wird so viel Unwahrheit erzählt, so viel Fake, was überhaupt nicht stimmt. Da werden uns Sachen für gut verkauft, die nicht gut sind, sei es die Homo-Ehe oder dass jetzt alle Transgender sein können oder dass nur so und so viele an Drogen gestorben sind, in Wirklichkeit sind es viel mehr. Ne? Weil jetzt nur ein bestimmter Teil überhaupt dazu berechnet wird. Ne? Nur die akut an den Folgen von gerade und Missbrauch von Drogen, die werden jetzt als Drogen gezählt. Die ganzen, wo es dazu im Laufe der Jahre kommt, die werden ja gar nicht dazu gezählt. Also da wird einem so viel missverkauft in der Nachricht. Frustration, mir geht es meistens schlecht, wenn ich die Nachrichten gucke.
Ja, ja.
Also das ist bei mir ganz wichtig, wo ich kämpfen muss.
Ja, das stimmt, das merke ich auch. Also wenn man Nachrichten guckt oder dann immer wieder verfolgt, oh, es ist alles schlecht und wir können uns eigentlich immer nur beschweren und oh, die Welt wird bald untergehen und das Klima und...
Man könnte mein Gott sehen, was alles passiert. Ne?
Genau, genau. Und der Trump und die Bibel sagt, ja, freut euch alle Zeit.
Ja.
Ja. Ich bin so ein bisschen knapp mit der Zeit. Ganz kurz, ja?
Ein kleiner Punkt, den haben wir gar nicht durchgesprochen. Das heißt mit Vers 7, überströmend mit Dankbarkeit.
Ja, den habe ich hier noch offen, den Punkt. Den habe ich übersprungen.
Ja.
Ja.
Wir wollen das hören.
Ja, okay. Genau, hier in der NGÜ heißt es, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Okay, was hat er uns denn geschenkt?
Probleme.
Ja?
Das ist kein Geschenk.
Dina?
Das merke ich, also auch zu dem Punkt vorher, um jeden damit zu verbinden. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns die ganze Zeit mit dem Kreuz auseinandersetzen und das so oft bei unserem Alltag verloren geht. Ich sehe es in der Gemeinde, ich sehe es, habe es bei mir selber gesehen, ich sehe es jetzt einiger Zeit viel mehr drauf wieder, aber was das für ein Unheil anrichtet, wenn ich nicht aufs Kreuz gucke und nicht darunter dran erinnere. Weil das ist wirklich enorm, was Gott davon gemacht hat. Und das ist völlig unabhängig von allen Umständen.
Ja.
Und auch unabhängig davon, wie Leute mit mir umgehen und wie sonst irgendwas. Und das ist unser Krafttank, unser lebendiges Wasser und da, wo wir Gott nahe kommen können. Ganz essentiell. Ja.
Ja.
Also da gibt es noch viel mehr, aber das ist so das Zentrum und die Wurzel und also das ist das, die Essenz quasi, glaube ich, von allem, was Gott uns noch getan hat.
Richtig, ja. Was hat er uns noch geschenkt?
Also, mir hat das Gott das neue Leben geschenkt und dann fängt das alles an. Und das ist auch diese Stelle, für mich ist auch ganz nah mit dem Anfang verbunden, wo er gesagt hat, lauf in Jesus. Und das bedeutet genau das für mich. Wenn ich mit Jesus laufe, dann weiß ich auch, dass alles, was er mir gegeben hat, zu schätzen und ihm zu danken. Und egal was da kommt, da kann ich einen anderen Blick haben. Und das ist genau dieses Geschenk, dass ich mein Blick anders ausrichten kann, egal welche Nachrichten ich höre oder was ich in den Nachrichten höre, ich weiß trotzdem, dass ich dem Gott danken kann, soll und will. Und das ist genau dieser Unterschied, was ich habe. Sonst hätte ich natürlich auch nur von Medien oder von Umgebung, von anderen beeinflussten werden und konnte nicht aus diesem Kreis quasi raus.
Mhm. Das heißt ja auch, dass wir Gott in allen Umständen danken sollen. Mariana, du hattest dich noch gemeldet, habe ich das richtig gesehen? Ach so. Okay, Pierre noch und dann komme ich langsam zum Schluss.
Für mich also definitiv, also habe ich mir vorher auch noch drüber nachgedacht, also mir ist aufgefallen, dass Paulus in vielen seiner Briefe immer wieder dankt für die verschiedenen Gemeinden und sich freut darüber. Und mir ist da wieder bewusst geworden, was für ein Geschenk es ist, Geschwister zu haben. Und nicht nur die Geschwister hier, sondern dass es in anderen Gemeinden auch Geschwister gibt, von denen man schon viel mitkriegt, Berlin, München, Zürich, aber auch manche. Kennt man auch, aber man hört ab und zu doch. Das war doch letzte Woche eine Freude, die Kölner traditionellen Gemeinden, das sind auch Geschwister, einfach mal zu sehen, hey, es gibt andere, die auch an Gott glauben, ist ganz weit. Und das ist ein großes Geschenk.
Ja, das ist auch das, was Jesus den Jüngern antwortete, wo die Jünger sagen, ja, wir haben jetzt hier alles aufgegeben und sind denen nachgefolgt, kriegen wir denn jetzt dafür? Und er sagte halt, ihr kriegt es hundertfach zurück. Brüder und Schwestern und Familien. Ne? Das zählt, also das verstehe ich so auch unter dem. So eine tolle Familie gekriegt, die es so in der Welt nicht gibt. Ich würde dann jetzt noch zum Abendmahl noch weiterlesen. Das passt dann eigentlich sehr gut in dem Kolosserbrief. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ich habe mir das versucht, irgendwie so vorzustellen, so einen Schuldschein. Ich meine, so aus der Welt kennt man vielleicht Schulden zu haben, wobei das ja irgendwie auch immer noch nicht an das ranreicht, was auf diesem Schuldschein draufgestanden hat. Aber ich stelle mir es vor, irgendwie, ich habe einen riesen Schuldenberg, bin dann vielleicht noch arbeitslos und ich muss das abbezahlen und ich kann es nicht. Und dann kommt da jemand und sagt so, aber wie gesagt, man kann das gar nicht so richtig vergleichen, was da alles drauf, ich weiß es gar nicht, was da alles drauf gestanden hat. Und es tut gut, immer wieder darüber nachzudenken, was Gott mir denn auch alles vergeben hat. Also auch wo Jesus mit der Sünderin war und er sagt zu dem, ich weiß nicht, wie der andere hieß, ja, ihre Sünden, oder sie hat Freude, weil ihr so viel vergeben wurde. Ich glaube, weil ihr einfach so viel auch bewusst war, was da alles war. Und es ist alles weg. Und und es tut mir gut, darüber nachzudenken, was wurde mir denn alles vergeben? Und was stand denn da alles drauf auf diesem Schuldschein? Und wie lang muss der gewesen sein? Und der ist dann einfach so weg. Dann kannst du vielleicht noch beten.
Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der alles vollendet hat, damit wir so leben können, wie du es haben willst. Er hat alles vollbracht und wir sind durch sein Werk sündlos geworden, Herr. Hab Dank dafür. Herr, du weißt aber auch, dass wir manchmal Fehler machen, dass wir manchmal nicht nach deinem Willen achten, sondern dass wir unseren Willen durchsetzen wollen. Verzeih uns immer wieder, Herr, und gib, dass wir zu dir zurückfinden, dass wir dich ehren, loben und preisen und uns ändern und uns so leben, wie du es haben willst. Himmlischer Vater, dein Sohn hat uns zum Zeichen das Brot und die Frucht des Weinstocks gegeben, damit wir uns immer wieder daran erinnern, er hat alles vollendet, er hat alles vollkommen gemacht, so dass wir vor dir stehen können. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus. Amen. Thank you.